Ich bin etwas nervös.
Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen X-Talk mit unserer speziellen Reihe Pelikangeplauder. Das inklusive Gespräch über alles und noch mehr. Heute bei uns zu Gast, und ich freue mich wirklich sehr, ist Dr. Marc Benecke. Hallo und herzlich willkommen. Ich kann es wirklich nicht fassen, dass du da bist und dass du vor allen Dingen auch immer so schnell antwortest und dass du das für umsonst machst. Also nochmal ganz großen Applaus. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
So, jetzt geht's los. Jetzt kriege ich gleich keine Luft mehr, weil jetzt muss ich aufzählen, womit du dich beschäftigst. Und dann ist der Podcast schon praktisch vorbei, bevor wir angefangen haben. Also, du bist Kriminalbiologe, du bist weltweit führend auf diesem Gebiet, du bist Spezialist für forensische Entomologie, also Insektenkunde, ne, stimmt doch? Ja?
Ja, also das, ja genau, machen wir hier im Labor. Hm?
Du bist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, du bist Ausbilder an deutschen Polizeischulen, du bist Autor, du bist Politiker, du bist Schauspieler, du interessierst dich für Tattoos, für Vampire, für spontane Selbstentzündungen, Blutwunder. Nach dir sind Schlangen, Mücken und Fliegen benannt. Du bist Donaldist. So, jetzt muss ich Luft holen. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, wie schafft man das alles? Und hast du schon mal was von Work-Life-Balance gehört? Liegst du abends mit einem Tuch, abends um 6 in der Falle mit einem kalten Tuch im Gesicht im Bett oder gibt dir das Energie zurück?
Also bei meiner Frau und mir fängt die Arbeit in der Öffentlichkeit oft erst abends an. Das ist das. Also ja. Wir arbeiten so, sagen wir mal so, also die ersten Mails und Posting-Checks und sowas, das machen wir so ab 9. Und dann meistens ist so das letzte so um 2 Uhr nachts. Also das ist so, ist immer so, also es geht natürlich jetzt nicht ununterbrochen von 9 bis 2, aber das ist so der Tagesablauf. Das heißt, da kannst du abends also nicht mit einem Tuch im Gesicht da liegen, das geht nicht, weil da stehe ich oft auf oder vor einer Bühne, weil ich gehe nicht auf die Bühne, wenn es sich vermeiden lässt, aber stehe davor und halte einen Vortrag und signiere Bücher oder mache sowas. Und tagsüber machen wir halt die ganze sozusagen normale Arbeit. Also es sind sozusagen 2 Arbeitstage pro Tag, 7 Tage die Woche. Wenn es aber mal geht, also man kann schon mal Glück haben. Zum Beispiel neulich da ist der Zug ausgefallen und dadurch haben wir einen anderen Zug genommen und dadurch sind wir früher angekommen.
Habe ich gelesen, habt ihr eine Stunde gespart. Ja.
Haben wir eine Stunde gespart und da kannst du mal Glück haben, dass dadurch, dass dann alles schon vorgearbeitet ist und dann vielleicht manchmal sonntags passiert das, dann kommt nicht so viel Neues rein, dann kann man sich auch mal in die Badewanne legen oder so. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten.
Okay, also nehme ich an, dass ihr alles... Entschuldigung.
Nee, bitte, nee, ich wollte nur sagen, ansonsten ist das, muss das halt irgendwie reinrieseln in diese Zeit. Aber das hat mit Work-Life-Balance jetzt nichts zu tun, weil der Vorteil gegenüber, wie man sich so klassische ArbeitnehmerInnen vorstellt, ist ja, dass wir, ich entscheide ja selbst, was ich mache. Also wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt nicht. So gesehen ist das, ich habe jetzt nicht so wie dieses, hey, mein Chef, der hat ja von nix Ahnung, so sowas habe ich nicht.
Da können wir später mal drüber reden.
Wenn ich es verkacke, dann habe ich es halt selbst verkackt.
Okay. Also es macht dir alles, im Grunde genommen macht dir alles Spaß, was du machst und...
Ja, oder zumindest habe ich selbst entschieden. Ob es dann Spaß macht oder nicht, muss ich dann zeigen. Ne? Aber zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe irgendeine Veranstaltung und es ist jetzt sengend heiß, es wird ja immer heißer. Ja. Dann hatten wir, als wir die Sommer noch nicht so ein bisschen freigehalten haben, das machen wir jetzt seit diesem Jahr und dann in den kommenden Jahren, standst du halt teilweise in der glühenden Hitze, wo, wirklich, also ist ohne Quatsch, ist kein Witz, wo man sich nicht mehr bewegen konnte. Oh, also ganz ernst gemeint. Ne? Ja, ich weiß, das hört sich komisch an. Und das ist dann so, das war halt nicht absehbar und dann muss man halt was ändern.
So, welche von deinen 1000 Beschäftigungen ist dir denn die liebste? Hast du eine spezielle Vorliebe und wenn ja, welche? Oder gibt es ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, zum Beispiel deine bekanntesten Fälle oder das Donaldistentum oder über Vampire? Dann sage ich jetzt nämlich was, Vampire.
Ja, gut, sehr gut.
Ja, also wie verstehe ich das? Also Vampire kenne ich eigentlich nur von Dracula, von dem Roman von Bram Stoker und mehr weiß ich darüber nicht.
Ah, ja, also ich wusste da auch nicht so viel drüber und ich habe früher in New York in den 1990ern gelebt, im East Village Das ist so eine ursprünglich, das war Germantown mal. Dann ist so ein Schiff abgefackelt, wo die ganzen Frauen oder viele Frauen und Kinder gestorben sind. Und dann daraufhin sind die Männer weggezogen. Dann war das so deserted area. Mhm. Und da war dann so dieses Typische, dass dann da so schräge Vögel sich dann da aufgehalten haben, weil das so irgendwie so eine verlassene Gegend eigentlich mitten in der Stadt war. Einwanderergegend. Heute ist das Ukrainian und Polish. Mhm. Oder es war Ukrainian and Polish. Und jetzt ist es so Party-Gegend. Und auf der Westseite, da war eher, also Manhattan, da kann man ja von oben nach unten so eine Linie durchziehen, so eine gedachte, oder den Broadway so schräg. Und dann auf der anderen Seite ist das West Village, das ist bekannter. Da kommt auch Christopher Street daher. Da ist die Christopher Street, wo die ganzen Gay Pride-Sachen und so weiter herkommen. Und ein bisschen weiter unten waren so alte Schlachthäuser, auch verlassen eigentlich, die dann auch zu so einer Party-Location wurden. Und da waren so Vampir-Partys. Mhm. Und das war für mich einfach, weil ich da zu Fuß rübergehen konnte.
Und wie läuft das ab?
Ja, genau, das habe ich mich dann auch gefragt. Und weil ich das auch nur aus den Romanen und so weiter kannte. Und das war, zunächst mal wirkte das so wie Gothic und sowas, ne, wo ich ja auch schon lange was mache und Veranstaltungen moderiere und so. Aber im Laufe der Zeit stellte sich raus, das hat so verschiedene Schichten, wenn man so will. Einmal gibt es so Nerds, die so Filmliebhaber und sowas sind und Filmliebhaberinnen. Die hatten damit dann jetzt in dem Fall wenig zu tun. Mit denen habe ich aber dann später auch noch viel zu tun gehabt. Dann gibt es die Leute, die so auf den Partys gehen und da sehr stark diese Mode gut finden, aber auch so den Lifestyle irgendwie. Das hat auch damit zu tun, dass es dann, es gab auch einen Film und Buchserie, Interview mit einem Vampir auf Deutsch. Okay. Oder mit dem Vampir oder so. Und das hat einen sehr starken Einfluss gehabt, besonders weil das eben auch mal in den USA spielt und nicht in London. Also Bram Stoker's Dracula, das spielt ja hauptsächlich in London, nicht in Transsilvanien. Mhm. Und dann gab es noch Leute, die da so sich so Fangzähne haben machen lassen. Das war aber irgendwie scheinbar ein Ding. Da war auch ein Laden um die Ecke, den gibt's auch jetzt wieder, Halloween Adventures. Auch ein paar Minuten entfernt von wo ich da gewohnt habe, da bin ich dann auch öfter mal gewesen. Und dann nach und nach habe ich so ein bisschen gerafft, dass die so, das ist auf der einen Seite so ein bisschen rollenspielmäßig, auf der anderen Seite nehmen die das aber auch irgendwie ernst und trinken dann Blut und so. Und dann gibt's Leute, die irgendwo dazwischen rumgeistern und das so einfach so als Freundeskreis ansehen oder auch als richtige Identität, dass sie wirklich denken, sie sind jetzt wirklich, das war damals eine große Diskussion, auch vom Erbgut her, anders als andere und so. Und so hat sich das dann so aufgefächert. Und in Deutschland habe ich dann auch noch viele andere, wie gesagt, auch die Nerds. Es gibt dann noch ganz viele Untergruppen, die Filmposter-Nerds und die Leute, die nur die aus den 70ern, die Hammer-Horror-Sachen bisschen und so weiter. Das kannst du jetzt endlos auffächern.
Also okay, die Welt ist bunt und groß und du interessierst dich für viele skurrile Dinge, nämlich.
Schwarz und groß, ne? Schwarz, Schiller. Und in dem Fall ist es so, dass dann nach und nach auch bei mir sehr viel gelandet ist. Also meine Frau und ich, wir haben auch die weltweit größte
Grüße
Studie.
Grüße an Ines.
Gemacht an die Ines, ja, die ist gerade, kommt gleich.
Und Grüße an Tine Baum, Johann, bevor ich es vergesse.
Tina, ja, die ist drüben. Viele Grüße,
Tina.
Die war
so nett, die war immer so nett und immer so freundlich und ja, immer so. Die ist die Beste.
Moment, da wird gerade ein Zettel in die Kamera gehalten.
Ich weiß nicht, ob du es lesen kannst.
Hauptsache, sie glitzern nicht. Ja, genau, das ist auch noch passiert, dass dann, das nennt man Profanierung bei Drogen auch, also dass Drogen, die vorher als total gefährlich und wild galten, zum Beispiel Aufputschmittel oder Angel Dust und alles Mögliche, dass die auf einmal in der Party-Subkultur dann als was Normales gelten. Das gibt's bei den Vampiren auch. Mhm. Auf einmal wurden die Vampire dann familienfreundlich, hatten keinen Sex vor der Ehe, haben Sport getrieben, glitzerten im Sonnenlicht. Und diese ganzen Sachen habe ich komplett begleitet. Und um es jetzt zusammenzufassen, das Verrückte an der Sache ist, dass sich raus... Es gab ja Berichte schon aus so seit 1732, wo ich jetzt der Pate für die ganzen Vampirbücher bin, in der Nationalbibliothek in Wien und so weiter. Und am Ende des Tages ist das jetzt alles bei mir gelandet, weil die meisten Leute nicht so lange dabei bleiben. Mhm. Das heißt, jetzt am Ende bin ich sozusagen der, wenn ihr euch jetzt mal, falls ich noch 40 Jahre leben sollte, dann müsst ihr euch vorstellen, ich bin halt der seltsame Mensch, der das, woran sich keiner schon jetzt, also wir haben ja Herbst 2025, schon jetzt keiner mehr dran erinnert, was es mal wirklich gab, das habe ich aber noch alles. Also ich habe die Fotos, ich habe die Zeitschriften, ich habe die alten Berichte aus dem 18. Jahrhundert, frühen 18. Jahrhundert, das habe ich alles und irgendwann wird es keiner mehr glauben. Das ist eigentlich das eigentlich Lustige daran, dass ich jetzt so der seltsame Vampirforschungschef von der Transylvania Society bin, ja.
Also du bist praktisch der führende Vampir Deutschlands. Es ist ganz gut, dass wir das hier remote machen und dass wir ja nicht bei dir in der Wohnung sind oder die nicht bei uns. Ist schon besser so.
Nee, es ist eigentlich nicht Deutschlands. Also ich bin tatsächlich jetzt der übrig geblieben ist weltweit.
Ah, weltweit.
Weil die Atlanta, ja, weil die Atlanta Vampire Alliance, die Transylvania Society of Dracula, okay, die Vampirbibliothek und viele andere, die gibt's einfach gar nicht mehr. Also das gibt nur noch eine sehr, sehr große Vereinigung, die meine Frau leitet. Und ansonsten ist das Ganze jetzt in so eine Party-Subkultursache abgedriftet, weil der wichtigste Hersteller von Zähnen, das ist so eine magische Funktion, dass wer die Zähne herstellt, hat dann auch viel zu sagen und so. Mhm. Der ist jetzt auch total krank geworden und ist auch nicht mehr da. Und es ist, und der alte Chef, das nur um mal zu zeigen, wie seltsam, dass das eben nicht bunt ist, was du gerade sagtest, sondern wirklich manchmal auch tiefschwarz wird und nicht nur glitzerig. Mhm. Der ist dann gestorben, der alte Chef, und hat sich noch einmal mit mir in Rumänien getroffen und hat dann so, war dann so ganz komisch.
Du bist nach Rumänien gefahren zu einem Dracula, zu einem Vampir.
Oh, ganz oft. Das ist die echte, ja, Transylvania Society, die kommt aus Transylvanien, ja klar. Und immer, da haben wir immer in Sigishwara oder Pojana Brasov oder irgendwie sowas, oder so haben wir dann die Tagungen gemacht, ja klar.
Okay.
Und die sind auch richtig tot jetzt alle und so. Also manche sind verschwunden, manche haben keinen Bock mehr, andere sind tot. Also es ist tatsächlich, wenn man da länger drüber nachdenkt, wird es echt interessant.
So, was mich mal interessieren würde, und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage stellen sollte, aber ich tue es, wie kommt man mit einem Mord davon, wenn der leitende Kriminalbiologe Marc Benecke heißt? Kommt man überhaupt mit einem Mord davon? Also als Krimi-Autorin habe ich immer gedacht, die Entsorgung der Leiche ist das Schwierigste überhaupt.
Warum hast du das gedacht?
Ja, weil also das ist ganz schwer. Also ich habe da viel recherchiert und habe als Quelle zum Beispiel einen Chemiker gefragt und der hat gesagt, in Säure auflösen, das geht nicht. Besser, du wirfst die Leiche einem Schwein vor oder Schweinen vor. Also es ist wohl schwierig, die Leiche so zu entsorgen, dass sie wirklich weg ist und dass du auch keine Spuren mehr hast.
Okay, also der Chemiker wollte dir nicht verraten, wie es geht. Das finde ich sehr ehrenwert von dem Chemiker.
Ja, du musst es jetzt auch nicht verraten.
Nee, mache ich auch nicht.
Okay.
Das tatsächlich dieses, was man so in Serien und im Kino und in Romanen sieht, ist tatsächlich immer eine Weitererzählung, die irgendwer mal irgendwann gehört hat. Ich weiß auch gar nicht, wo es ursprünglich herkommt mit dem in Säure auflösen. Vermutlich, weil es natürlich Leute versucht haben.
Ja.
Ich habe auch Fälle schon gesehen, wo das versucht wurde. Das ist schon richtig. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem. Selbst wenn du die Leiche verschwinden lassen könntest, ohne Schweine, sondern chemisch jetzt meinetwegen, was schon geht, dann hasse immer noch das Problem, oder hier, ich kann ja mal aus dem aktuellen Archiv für Kriminologie, warte mal, das ist doch gerade gekommen. Hier, es gibt natürlich auch noch den Klassiker, das ist gerade erschienen, zwei Leichen in einem Sarg im Krematorium, ne? Also da gibt's, ich meine, hier das alles,
auch
was
eine Idee, ja.
Also so ist das jetzt nicht. Nee, das Hauptproblem ist ehrlich gesagt wirklich ein ganz, ganz anderes. Nämlich, dass du legst mit allem, was du im Leben tust, Spuren. Also, dass du jetzt da sitzt, wo du sitzt, zum Beispiel dein Mikrofon, ist voll mit deinem Erbgut gleich. Wenn du das abreibst, kann man sagen, wer als letzter da mit dem Mikrofon geredet hat.
Vor dem, aber ich bringe die Marie nicht um.
Ja, schon. Aber dadurch, dass du in allem, was du im Leben tust, Spuren hinterlässt, also selbst wenn du irgendwo stehst, rieseln Hautschuppen an dir runter, wenn man die einsammelt, weiß man das. Wenn du schläfst, kann ich ein Haar von deinem Kissen nehmen, kann ich dich sogar klonen. Also ist zwar verboten, aber das geht, wirklich. Mhm. Also, ne, das geht. Mhm. Und das ist also, spurenkundlich gesehen, ist es eher so, dass du nicht spurenfrei leben kannst, weil du hinterlässt auch elektronische Spuren, nicht nur dein Handy, sondern auch irgendwelche Kameras, wo du vorbeiläufst, aber auch ganz andere Sachen, an die man gar nicht so denkt. Zahlungen oder jemand hat etwas von dir angeguckt auf einer sozialen Medienseite, wo man aber dann weiß, dass du das Datum nicht verändert hast an der Seite, weil sonst hätte die andere Person das ja gar nicht angucken können zu dem Zeitpunkt. Wo du warst, wird ständig gelockt. Insofern ist das völlig egal, ob die Leiche verschwindet oder nicht. Das spielt eigentlich, also rechtlich kann das schon mal eine Rolle spielen, aber sobald man den Verdacht hat, dass du das warst, ist das eigentlich echt, ich will nicht sagen egal, aber kriminalbiologisch spielt es keine große Rolle, eher rechtlich.
Okay, verstehe. Jetzt zu realen Fällen. Wie ist das, wenn du an einem Tatort stehst und du weißt genau, das ist keine Fiktion, das ist kein Krimi, das ist ein reales Verbrechen, eine furchtbare Gewalttat. Und wie gehst du damit um? Also wie geht man da auf Abstand und wie schaltest du generell nach einem so intensiven Tag mit so schweren Themen ab? Hast du da Tipps für Menschen, die mit der Flut an negativen Nachrichten nicht mehr so gut umgehen können? Passt du in den Zusammenhang?
Ja, absolut. Also Also Teil 1, für uns ist das einfach so, wie es ist. Wie der Kölner sagt, das ist, wie es ist. Also, ich denke, wer sich Abstand davon schaffen muss, der ist im falschen Beruf. Mhm. Also, das wäre so, als ob du, sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt für Obdachlose Essen kochst, ja, und dann aber bei jedem Einzelnen, der da ankommt und du stellst fest, die Hälfte davon sind überhaupt nicht obdachlos. Mhm. Ich meine, ne, dann irgendwie denkst du dir auch, was ist jetzt eigentlich hier los? Also man sollte davon keinen Abstand halten, denke ich mal, wenn man in dem Bereich arbeitet. Also wenn du dich jetzt für Kochen für Obdachlose interessierst, dann muss dir klar sein, die Hälfte ist nicht obdachlos und die stehen nicht nur wegen dem Essen da, sondern auch, weil sie sonst keine Ansprechpartner auf der Welt haben und so weiter und so weiter. Also wenn du das nicht zulässt, dann bist du da im falschen Beruf, weil du dann wahrscheinlich nur noch Holz oder dich fragst, was, warum die Welt so ist, wie sie ist. Also da denke ich, dass da sollte man einfach ehrlich sein. Das ist heute aber in den meisten Berufen bei uns auch so, dass jeder sofort aufhören kann und dann auch keiner was sagt. Oder bei der Polizei zum Beispiel du auch ablehnen kannst, wenn du eine 8-jährige Tochter hast und da ist jetzt gerade ein 8-jähriges Mädchen, was sich erhangen hat, dann musst du den Fall nicht übernehmen.
Furchtbar.
Also das ist früher anders gewesen. Früher hat man gesagt, hier trinken Schnaps und dann den Rest deines Lebens noch immer weiter Schnaps, dann machst du das einfach. Ne? Das habe ich noch miterlebt. Ich kenne das noch. Das war früher so.
Das war früher so, aber jetzt sagt man, geh dann lieber in Therapie oder arbeite es irgendwie anders.
Übernimm den Fall nicht.
Okay.
Oder such dir einen anderen Beruf. Das mit der Therapie ist zweitrangig. Das ist nur, wenn du jetzt ein Zugunglück hast und dann musst du hin. Hm. Okay, ne? Dann kannst du hinterher mit, muss gar keine Therapie sein, aber musst halt, kannst du mit Leuten reden. Aber ansonsten lass es halt einfach. Hm. Und das ist das eine. Und das andere, wie geht man mit einem Schwall oder einer Flut von negativen Dingen um?
Ja.
Also ich muss wirklich sagen, auch da gibt es wirklich nur einen Rat oder anderthalb. Also der Hauptrat ist, setz dich dem nicht aus, Punkt. Hm. Wenn es dich stört, geh weg. Das, es hat keinen Sinn, gegen Bots und Trolle, Idioten, Bösewichte, Dumme, Hassende und Sonstige zu kämpfen. Lass die, geh einfach weg. Das zeigt die gesamte Menschheitsgeschichte. Hm. Wenn du natürlich jetzt ein Revolutionär oder Revolutionärin oder Kämpfer oder Kämpferin bist, eine andere Geschichte, aber dann hast du dir den Kampf ja auch gesucht, du hast den Kampf ja gepickt. Hm. Also dann hast du von vornherein gesagt, so wie ich, okay, das ist eine faule Leiche, damit möchte ich arbeiten, weil ich Insekten mag, okay. Ne? Aber ich rede jetzt von normalen Menschen, die sich das nicht ausgesucht haben. Das ist das Erste. Und dann kommt halt immer, ja, aber. Und dann so, nein, stopp. Hm. Entweder du machst es jetzt, was ich sage, oder du lässt es bleiben, dann red mit jemand anderem. Mein Rat hast du jetzt gehört. Wenn dir nicht gefällt, ist kein Problem. Aber dann komm nicht und heul mich voll. Hm. Ich habe dir gesagt, geh aus der Situation raus. Wie bei Missbrauchsbeziehungen, häuslicher Gewalt oder sonst irgendwas. Ich bin kein Therapeut. Ich bin kein Sozialarbeiter. Du musst das abschließen und weggehen, egal was das kostet. Ne, das hat natürlich seinen Preis, wegzugehen, seinen Job aufzugeben, eine Beziehung aufzugeben, auf sozialen Medien. Und jetzt kommt der halbe Tipp, einfach alle Leute blockieren. Das nennt sich Blockier dich frei. Das gibt's, hat angefangen mit Twitter. Da war ich mal auf einer sehr großen Konferenz in Berlin, die noch cool war früher. Die Republika. Und da hat schon einer gesagt, der immer bei Twitter sich mit Leuten rumgeschlagen, Twitter ist offenbar unglaublich aggressiv und unsachlich und fürchterlich. Ich war da noch nie. Also X. Und der hat da, das merkte man, der war komplett durch. Also der hatte, da kam die Posttraumastörung schon. Und sozusagen, dann hat er noch mit diesem angespannten, hat er so einen Vortrag gehalten und hat dann am Ende auch gesagt, einfach alle blockieren, alle blockieren, alle blockieren. Ja. Hat er so, ja, ist gut, wir haben es jetzt verstanden. Alle blockieren, ist jetzt gut, okay, kannst weiterreden. Und ich habe jetzt durch die Umwelt- und Klimasachen, habe ich natürlich die ganzen Bots und Trolle und so weiter an der Backe. Und ich habe das jetzt mal, dann habe ich gesagt, okay, hör dir selbst zu. Das wäre vielleicht noch Regel Nummer 2. Hör dir selbst beim Reden zu. Weil das ist nämlich auch sowas. Wenn du 2 Jahre lang immer dasselbe erzählst, aber keine Handlung durchführst, okay, dann ist...
Bleib zu stecken.
Hör dir selber zu.
Ja.
Und die... dieses Freiblockieren habe ich jetzt mal ausprobiert, weil normalerweise lese ich die Kommentare nicht. Also Facebook habe ich seit 11 Jahren oder so. Also man muss dazu sagen, wir haben insgesamt 1 Million Fans in Anführungsstrichen auf Insta.
Ihr habt doch die Markierten oder sowas, ne?
Das sind aber nicht so viele. Das sind nur ein paar Tausend oder so. Aber die
haben insgesamt ein M auf der Stirn oder was haben die?
Ja, sozusagen, genau. Und das funktioniert tatsächlich. Da war ich selbst sehr, sehr überrascht. Also ich habe mal 1 Monat lang habe ich jetzt blockiert. Also bei Leuten, die eindeutig nur Trolls oder Bots sind. Und ich war total verblüfft. Ich war komplett, also ich war wirklich innerlich so weit. Ich meine, ich habe schlimmere Sachen erlebt, wirklich, als von Idioten überrollt zu werden, ne? Oder von Robotern. Also das ist nicht so schlimm. Aber ich dachte mir, okay, weißt du was, dann kündigst du jetzt dein Konto, wenn du das nicht mehr in den Griff kriegst. Also wirklich, das war ganz ernst besprochen. Handeln, nicht quatschen. Mhm. Also ich meine das jetzt nicht so wie man müsste, man sollte, sondern ernst. Und dann stellte sich raus, nach 2 Wochen wird das auf einmal wirklich weniger. Und jetzt nach so 4 Wochen sind die fast verschwunden. Also so gesehen, das wären so die 2,5 Tipps.
Okay, liebe Kinder, habt ihr gut aufgepasst. Jetzt ins Poesiealbum schreiben. So,
Mit Glitzerbildchen.
Mit Glitzerbildchen. Jetzt ist meine nächste Frage True Crime. Wie stehst du dazu? Also ich persönlich fand das komisch, dass so viele Leute sich auf einmal jetzt für reale Verbrechen interessieren, weil ich stelle mir das dann wirklich vor, wie das dann so ist. Und ich kann schon kaum Krimis ertragen oder auch soziale Medien. Wie siehst du das? Und hast du vielleicht einen schönen Podcast dazu oder irgendwas Besonderes, was man da sich angucken könnte, ohne Gefahr zu laufen, dass man da irgendwie Schatten auf die Seele kriegt?
Also die Kinderlein hatten sich ja vorhin schon ins Poesiealbum geschrieben, geh weg, wenn es dir nicht gefällt. Also ich weiß nicht, warum sich irgendeiner True Crime anhört, wenn es einem nicht gut tut. Mhm. Verstehe ich wirklich, ganz im Ernst. Kann ich nicht begreifen.
Ich verstehe den Hype also nicht. Also ich verstehe.
Wenn ich keine Erdbeermarmelade mag, esse ich keine Erdbeermarmelade. Also so. Und es gibt aber einen True Crime Podcast, der, wie ich, also das ist auch der einzige, den ich kenne. Das ist der, den die Kollegin Hausmann und ich machen. Sie ist Krimi-Autorin und hat aber auch so ein bisschen mit Angehörigen mal geredet und das nicht nur so ins komplett Erfundene da gezogen. Und da mache ich immer den spurenkundlichen Teil und sie macht so den, sagen wir mal, erzählerischen Teil des echten Falles, ohne das aber so auszubeuten oder so. Mhm. Also das heißt, Hausmann und Benecke, die erste Staffel war, glaube ich, sogar auf irgendwie Platz sowieso irgendwas eins oder sonst was von irgendwelchen Podcast-Charts. Und die neue Staffel, die läuft jetzt schon, die ist auch jetzt wieder weit verbreitet. Die ist irgendwie auf allen möglichen Kanälen, die es nur gibt, die alle PodcasterInnen kennen. Und da wurde ich schon neulich gefragt, ob wir uns überhaupt mögen, weil ich immer so sachlich sage, was überhaupt dort stattgefunden haben kann, nicht stattgefunden haben kann, was wichtig ist und was nicht ist. Aber nicht wichtig ist. Also wer jetzt gerne True Crime Podcasts hören möchte, kann da auf jeden Fall reinhören, weil wir wissen durch das Feedback von den Leuten, dass das offenbar sachlich genug ist, sodass das keine Albträume verursacht.
Okay,
aber trotzdem nochmal, ne, wenn du keine Kirschen magst, ist keine Kirschen. Fertig.
Klar, na, ich wundere mich halt nur, dass das Interesse so groß ist an diesem True Crime-Verbrechen.
Ja, aber das ist ja eine andere Frage. Das ist ja eine andere Frage. Also, wen es interessiert, den interessiert es. Also, das, wenn es dich oder mich. Ich höre auch keine True Crime-Podcasts. Ne? Ich meine, ich habe ja True Crime, ich brauche keinen Podcast dafür. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, warum die Leute das machen. Da müsstest du die Hörerinnen und Hörer fragen.
Okay.
Ich habe zum Beispiel, um dir ein Beispiel zu sagen, es läuft gerade eine große Serienmordausstellung. Wie gesagt, es ist ja Herbst 2025 gerade in Berlin. Mhm. Die werden vollkommen überrannt von Leuten. Und ich bin da reingegangen und habe den Nico Klo getroffen. Der ist Kannibale und Mörder und ist aber aus dem Knast raus. Und dann habe ich zu dem gesagt, sag mal, lass es doch mal hier ein bisschen die Ausstellung erklären. Ne? Und es wurde total interessant, weil dann ging es gar nicht so sehr um die Ausstellung, da liegt die Originalbrille des bekannten Serienmörders Jeffrey Dahmer und wirklich tausende von anderen Sachen. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen, es ist unglaublich. Mhm. Aber das wurde richtig spannend und dann auch sofort mega oft angeklickt bei TikTok, Insta, YouTube, Facebook, weil er wirklich extrem, ich will schon fast sagen, weise und einsichtig auf der Folie sozusagen dieser ganzen Ausstellung dann geredet hat. Also das finde ich, meiner Meinung nach ist das auch True Crime Podcast, auch wenn es kein True Crime Podcast ist. Und das ist halt was, wo du wirklich was draus lernst. Also wo du wirklich verstehst, warum die Taten wirklich passieren. Und nicht nur so wie, ich sitze auf meiner Couch mit einer Packung Chips und einer Limo und spiele jetzt mal ein bisschen Detektiv und ein bisschen Gefühle werden gratis in mir erzeugt, während meine Tür abgeschlossen ist und meine Heizung an ist und so, ne, sondern dann kannst du was lernen einfach.
Also und man versteht, warum es passiert. Entschuldigung, man versteht, warum es passiert und wie man es auch vermeiden kann, vielleicht in Zukunft, also sowas.
Genau. Und ich denke, alle True Crime Podcasts, wo du entweder was über die echte Spurenkunde oder sonst was Sachliches lernst oder eben welche, wo du was übers Vermeiden lernst, die sind ja automatisch sozial, würde ich mal sagen. Und da kannst du ja nichts falsch machen, egal ob du dich jetzt für das eigentliche Verbrechen interessierst oder nicht.
Thema KI. Wir sitzen hier in einem Werkstattbereich, der digitale Teilhabe ermöglichen soll. Wie hat sich die forensische Arbeit durch KI verändert und welche Rolle spielen digitale Entwicklungen in der Forensik?
Welche Teilhabe ermöglicht ihr denn da?
Marie erklärt vielleicht besser.
Ich kann das gerne mal erklären, nicht nur für dich, sondern auch vielleicht für die Zuhörer. Das ist hier eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und wir sind eine Mediengestalteragentur, das heißt, wir machen digitale Medien, wir machen Printmedien und ein Teil davon ist zum Beispiel eben auch dieser Podcast. Und das Ganze läuft dann natürlich unter digitaler Teilhabe für die Menschen mit Beeinträchtigungen bei uns im Büro. Und da spielt KI natürlich auch eine große Rolle, ne? Ist klar.
Machen die mit? Also machen die Menschen mit Beeinträchtigungen dann mit beim Podcast?
Oder? Ja, wir sind Menschen
mit Beeinträchtigungen. Ja.
Wir zwei.
Man merkt es nicht direkt, aber.
Genau, aber wir.
Am zweiten Blick. Merkt man es.
Wir gehören zu den.
Also wir tun immer so, als wären wir richtig, aber.
Aber eigentlich nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das nicht sehen, aber die beiden machen gerade Faxen hier am Bildschirm. Genau.
Also ich
bin, ah ja, super, siehst du, sehr gut.
Also, ich gehe auch genau mit um, also, ich bin zu 60 Grad schwerbehindert. Und ja, ist so. Wir sind also hier in der Behindertenwerkstatt und das ist für uns halt Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an einer digitalen Welt, vielleicht auch den Menschen zu ermöglichen, die das sonst nicht haben. Wir haben zum Beispiel auch einen Blog, in dem Menschen Beiträge veröffentlichen können, die sonst vielleicht keine Chance haben, ihre Gedichte oder ihre Worte zu veröffentlichen. Und das heißt bei uns digitale Teilhabe.
Darüber bin ich auch ans Bücherschreiben gekommen. Also
me too.
Sie genau. auch, ja, cool. Genau.
Genau, also das, also erstmal zu der, ich will vielleicht nochmal kurz auch was zu der Teilhabe sagen, weil ich bin ja auch mit im Vorstand von so einer Autismus-Forschungsgruppe, die dann auch sehr große Studien jetzt durchführt, jetzt gerade, und auch eine extrem große in den letzten Jahren, über wie man Schule gestalten kann, sodass da die Kids nicht gestört werden. Und also wie gesagt, also ich sage es jetzt nicht nochmal, sorry, zum dritten Mal, es ist Herbst 2025. Also bisher sind die meisten Anwendungen im KI-Bereich, die ich sehe, haben sich in so bestimmte Ströme aufgeteilt. Das kann sich noch ändern, natürlich. Mhm. Also der eine Strom ist natürlich Massendatenauswertung im Geheimdienstbereich. Das war ja auch ursprünglich, das war ja sowieso schon immer so, also über Google und über E-Mails und Tracking und die ganzen Datenfiltern. Da wird jetzt natürlich, das war schon immer so, da kommt natürlich massiv KI zum Einsatz. Mhm. Das ist ja klar, das ist ja eine Massendatenanwendung. Das können wir aber vergessen, das ist jetzt halt immer so, was soll's. Dann das Zweite, was ich sehe, ist Automatisierung im geschäftlichen Bereich, wo Menschen sich selber überflüssig machen. Ich habe sogar eine Bekannte, die hat tatsächlich sehenden Auges, die wusste das, der Beruf von ihr war, sich selbst überflüssig zu machen. Die hat für eine große deutsche Firma, hat sie den Bot entwickelt, der künftig alle Kundenanfragen mit KI beantworten soll. Der Vertrag war zeitlich befristet und das ist gerade fertig geworden und jetzt ist sie arbeitslos. Sie wollte sich danach ein halbes Jahr Auszeit nehmen, wahrscheinlich, weil sie da auch viel Geld für bekommen hat. Also das ist diese Anwendung, die tatsächlich dann dazu führt, dass, sagen wir mal, die Servicequalität schlechter werden könnte. Sie kann aber auch gut sein. Zum Beispiel der Amazon-Bot, der macht das gar nicht so schlecht. Der verweist, wenn er nicht weiter weiß, tatsächlich dann wiederum auf die echten Menschen. Da funktioniert es meistens ganz gut, allerdings mit sehr viel Geldeinsatz. Also die pulvern natürlich sehr viel Geld da rein. Also das heißt, du kannst am Ende des Tages alles zurückschicken, egal ob du es selber kaputt gemacht hast oder nicht und so. Das ist also auch eigentlich eher so eine kapitalistische Anwendung, weil sie am Ende des Tages immer nur auch der Gewinnmaximierung dienen soll, obwohl sie jetzt ein bisschen kundenfreundlicher scheinbar daherkommt. Aber naja, geht so, ne? Und dann die etwas freundlicheren Anwendungen, das sind die dann vielleicht einen unterstützen sollen, das wäre jetzt eher so in eurem Bereich, das haben viele in den letzten Wochen vielleicht gesehen, darf ich dir beim Formulieren der E-Mail helfen, soll ich den Text ein bisschen freundlicher oder ein bisschen sachlicher schreiben und so weiter, das wäre natürlich etwas, was dann auch in allen Bereichen zum Einsatz kommen könnte, bei uns auch, machen wir aber nicht, ich lehne das 100% ab, ich bin so wie, keine Ahnung, der Whisky-Hersteller, der nur das Fass nimmt, was er selber hergestellt hat und so, ne? Das ist bei uns so und das dient bei uns der Ablaufkontrolle, weil sowohl im Massendatenbereich als auch im Formulierungsbereich oder auch in jedem anderen Bereich möchte ich als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 100%ige Kontrolle haben. Das heißt, ich lehne zum Beispiel auch ab, dass irgendwie mit Software, die mitdenkt, irgendwelche Einstellungen vorgenommen werden. Das möchte ich überhaupt nicht. Mhm. Also da bin ich so ein bisschen sehr stark auf die Kontrolle des Vorgangs aus, weil ich möchte das vor Gericht wahrhaft erklären können. Weil man kann vor Gericht immer sagen, ja, das habe ich mit Photoshop ein bisschen bearbeitet oder so, ja, aber das ändert ja nichts. Und dann so, ja, okay, gut, das glauben dir dann alle. Aber stimmt das auch? Weiß keiner. Also ich möchte es lieber selbst gemacht haben und alle Vorgänge selber kontrollieren, oder meine MitarbeiterInnen können das natürlich auch selber kontrollieren, das ist klar, ne? Das muss nicht immer ich machen, aber es soll jemand gewesen sein, der persönlich ansprechbar ist. Also insofern würde ich sagen, da die KI auch, wie ich jetzt sehr, sehr oft bemerke, bei Schüler- und Schülerinnenanfragen einfach nur noch eingesetzt wird. Also die E-Mails, das siehst du sofort, dass die aus der KI kommen, sofort. Mhm. Ich kriege sehr, sehr viele wissenschaftliche Artikel in den letzten Wochen, die ich begutachte, die auch eindeutig aus der KI sind. Das erkennst du unter anderem auch daran, dass die nichts mehr selbst gemacht haben, sondern die nehmen dann Massendaten und werten die aus. Und das ist halt einfach langweilig. Wenn du das 10. Mal eine Massendatenauswertung für irgendein Thema hast, merkst du halt, okay, die haben halt keine Zeit gehabt, hatten 3 Monate Zeit und haben dann halt eine Massendatenauswertung mit KI gemacht. Das ist immer noch viel Arbeit. Die Daten stimmen auch alle, aber es ist halt langweilig. Und ich möchte lieber was machen, was eine echte, anwendbare, erklärbare, tatsächliche, messbare Aussagekraft hat. Mhm. Und deswegen, wenn du mich jetzt fragen würdest, KI, hopp oder top, also ich finde, die Anwendungen, die ich bis jetzt gesehen habe, fand ich alle uninteressant, außer Kleinstübersetzungen. Also ganz kurze Übersetzungen von, sagen wir mal, 7, 8 Sätzen, die muss ich immer noch durchkorrigieren, selbst immer noch durchkorrigieren. Das ist das Einzige, wo man mal zur Arbeitsbeschleunigung ganz selten es mal anwenden kann. Aber ich sehe... Also wenn überhaupt, denke ich, dass es bei euch im Bereich klappen könnte. Aber ich will auch hier mal ein Problem kurz schildern. Nehmen wir mal alles, was jetzt unter UN-Definition von Behinderung fällt, ne? Also von Vereinten Nationen. Da könnte man ja sagen, okay, pass auf, wir trainieren jetzt alle Jüngeren mal von, die sind ja sowieso Digital Natives, entweder trainieren wir die drauf oder die haben sich längst schon selber trainiert, also wir zahlen denen den Zugang oder schalten den frei oder sowas, für diese Sprachunterstützung. Oder Formulierungsunterstützung. Und ich habe ja Zivi gemacht in einer katholischen Kirchengemeinde mit Kloster und die Leute, die angestellt waren, sollten, wenn möglich, auch unter UN-Behindertenrechtskonvention fallen. Aus sozialen Gründen sozusagen. Mhm. Körperlich oder geistig oder wie man das damals so genannt hat. Und wenn du denen damals diese digitalen Kompetenzen mit KI und sowas gegeben hättest, hätte denen das haargenau nichts genützt, weil sie das im Alltag dann nicht hätten anwenden können in der echten Situation. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Unser Küster, der hatte ein Kind, das hatte Trisomie, der selber konnte sehr schlecht Deutsch sprechen und war sehr stark eingespannt, weil der immer diese, so wie ein Hausmeister oder eine Hausmeisterin, immer so, können Sie nochmal gerade, können Sie heute Abend, würden Sie vielleicht nochmal ganz schnell, so, der hatte auch keine Zeit, sich da irgendwie drum zu kümmern. Und dann hat der Kerzenreste gesammelt. 10 Jahre lang. Und eines Tages ist er zu mir gekommen, zum Zivi, und hat gesagt, hör mal, kannst du mir helfen? Die Kerzenreste kann man zu so einer Firma bringen, die Kerzen herstellt. In Köln ist sehr, sehr katholisch. Da gibt's also noch Kerzenfirmen, ja, oder gab's damals noch. Und dann werden die gewogen und dann stellen die da neue Kerzen draus her und dann kommt da irgendwas raus, sagen wir mal 25 Mark oder so, ja, oder Euro. Und das möchte ich dann gerne einem sozialen Verband spenden. Und dann ein paar Tage später habe ich ihn also todtraurig, also wirklich zutiefst erschüttert, habe ich den da angetroffen, habe ich gesagt, was ist denn los? Dann hat er gesagt, die Kirchen- und Klosterleitung hat mir das verboten, weil die Kirchen gehören dem Kloster und der Kirche. Und die haben das eingesammelt und du sollst das jetzt dahin bringen und das Geld soll an die Kirchengemeinde gehen. Und man muss dazu sagen, die verdienten an einem Wochenende alleine durch Spenden Tausende von Euro. Ich habe es gesehen, also ich weiß es, ich war dabei. Also diese 25 Mark oder Euro, das war komplett sinnlos. Das war für den einfach so ein Ding, der wollte einfach mal selber was erleben, ne? Was alle Menschen, die mit irgendwelchen Benachteiligungen und Beeinträchtigungen zu tun haben, das Wichtigste für die ist, dass sie mal sehen, ihr könnt auch selber was bewirken. Ihr seid nicht immer abhängig von anderen, müsst bitte, bitte sagen. Und dann haben die dem das tatsächlich weggenommen. Ne? Das hat er nicht verkraftet. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Weil er hat sich so gefreut, wahrscheinlich wollte er das für einen Trisomieverband wegen seinem Kind da spenden, was ja auch 25 Euro oder Mark ist ja für die ja auch kein Geld, ne? Aber dann hätte er sich gefreut, dass er mal selber was gemacht hat. So. Also das sind Sachen, da hilft dir die KI nicht bei. Da brauchst du echte soziale Erfahrungen. Das heißt, da musst du lernen, pass auf, das wäre kein Problem gewesen, wenn du das Projekt den so eingestreuselt hättest, so, ne, so dass die am Ende alle gut dastehen. Und dann darfst du das natürlich machen. Und dann steht das vielleicht sogar im Pfarrbrief drin. Unser Küster ist der Coolste und so. Aber hat er halt nicht gewusst. Und dann hat er einfach am Tag X gesagt, ich habe jetzt 10 Jahre lang heimlich, wusste er aber nicht, habe ich die Kerzenreste gesammelt. Bam, ja, nee, ist verboten. Tschüss. Mhm. Und deswegen, tut mir leid, ich weiß, ich höre mich wie Opa an, aber ich denke, in unserem Bereich sind die echten menschlichen sozialen Kompetenzen bisher nicht ausgleichbar und auch nicht verbesserbar durch KI. Bisher. Mhm. Das kann sich vielleicht noch ändern.
Ich wollte noch sagen, dass für uns auch wichtig ist, dass wir von einem Objekt der Fürsorge zu einem Subjekt wieder werden Und es ist auch so, dass sich die Werkstätten verändern. Also ich bin ja jetzt seit 18 Jahren dabei, immer wieder auf wechselnden Einsatzorten und die Werkstätten verändern sich gravierend. Also das ist so im Fluss.
Wie denn? Erzähl doch mal wie, kurz. Also
ja, zum Beispiel, also ich habe angefangen in der Gärtnerei, also stand als frisch gebackene Übersetzerin, stand ich auf einmal in der, weil ich hatte unheimlich Angst davor, auf der Straße zu landen mit so einer Erkrankung wie der meinen. Landet man entweder auf der Straße oder in der Forensik oder an irgendwelchen üblen Orten. Da hatte ich Angst vor. Ich wollte nicht in meiner Wohnung alleine sitzen mit Hartz IV und bin dann zu einer Werkstatt gegangen. So, und dann stand ich auf einmal als frisch gebackene Übersetzerin und habe Pflanztöpfe bepflanzt. Und jetzt sitze ich hier und rede mit dir. So hat sich das verändert über die Jahre. Ja.
Also, genau, aber zum Thema Objekt, also dann ist die KI ja sozusagen euer Objekt, was ihr verwendet, um jetzt halt mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und so soll das auch sein. Mhm. Also da habe ich dann nichts gegen. Aber wenn man diese Fantasie eigentlich aus den 50er, 60er Jahren, die Roboter, künstliche Intelligenz und so weiter, Computer, die sorgen dann für uns, die helfen uns, die unterstützen uns und so weiter, die pflegen andere Leute oder in eurem Fall, ne, würden soziale Kompetenzen stärken oder dir die Angst dann nehmen. Mhm. Ne, das ist halt, Stand heute ist das Bullshit, kann sich noch ändern, aber deswegen sollte man dann das wirklich auch, dann die KI sollte Objekt bleiben. So.
Ich habe da ein schönes Beispiel für den guten Einsatz einer KI letztens erlebt.
Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon gehen?
Bin normalerweise immer so laut, dass ich weit vom Mikrofon sonst weggehe. Ich habe letztens einen schönen Einsatz von der KI erlebt. Und zwar habe ich Menschen erlebt, die echt Probleme haben, einen Therapieplatz zu finden. Und die haben festgestellt, ich kann mich mit ChatGPT wunderbar unterhalten. Und der gibt mir Ideen, was ich währenddessen tun kann, wie ich für mich sorgen kann. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit der KI-Einsetzung im Bereich der Behinderten, was sich eigentlich lohnt. Ne? Ersetzt zwar keine Therapie, aber kann eine Brücke sein, bis es soweit ist.
Also das auf jeden Fall. Nur auch da, warum brauchen wir jetzt eine KI dafür? Das zeigt ja eher nur, dass Menschen fehlen. Ne?
Das ist es leider.
Was mich noch interessieren würde, ist das Donaldistentum, weil da würde ich auch gerne beitreten.
Was ist die Frage?
Was ist das?
Was ist das?
Was ist das?
Was ist also Donaldistentum?
Es gibt verschiedene Sorten. Also es gibt die organisierten Donaldisten und Donaldistinnen. Das sind Leute, die sich auch auf Konferenzen einmal im Jahr treffen, Stammtische haben deutschlandweit. Da wird immer abgeglichen. Da gibt es auch eine Zeitschrift, der Donaldist, könnt ihr auch kaufen. Mhm. Und die macht die Annahme, dass alles, was der Zeichner Karl Barks und die Übersetzerin Dr. Erika Fuchs auf Deutsch überliefert haben, dass das ein abgeschlossenes Universum ist und dass das echt ist. Mhm. Und wenn es dann rätselhafte Dinge gibt oder Widersprüche oder Unbekanntes, kann man das ermitteln. Zum Beispiel die elektrische Spannung. Ne, da ist einer, der war auch mal Präsident, also Chef für ein Jahr. Der ist Elektriker und der hat dann anhand aller bildlichen Darstellungen in diesem Werk dieses einen Zeichners und der Übersetzerin hat er dann ausgerechnet, welche Spannung da herrscht, welche elektrische Spannung. Und das gibt's für alles. Also wie die Radioaktivität dort ist, welche Tiere dort leben. Es gibt einen großen Stadtplan, der ist leider verstorben mittlerweile, unser Stadtplanmacher. Der hat alle dargestellten Geldspeicher, Häuser, Flüsse, Berge, alles hat er in einen einzigen Stadtplan eingetragen. Und da würde man jetzt normalerweise sagen, ja, weil die sehen doch alle verschieden aus, die Geldspeicher. Und dann ist eine typisch journalistische Erklärung dafür, ja, der hat halt mehrere. Das sind halt verschiedene Geldspeicher. Und dann ist immer nur die Frage, wo die sind. Und das ist eine sehr, sehr nerdige und spezialisierte Beschäftigung. Also wenn man den Donaldisten liest, das ist wirklich absolut abgefahren. Das sind schon, also es geht so langsam auf die 200 Hefte zu, die prall gefüllt, eng bedruckt mit diesen Überlegungen zu diesen speziellen Fragen sind. Und da steckt natürlich ein doppelter Boden drin, der aber niemals, niemals angesprochen wird. Nicht, also niemals. Der doppelte Boden ist natürlich, dass alle Religionen dasselbe machen. Die sagen, die Tora oder die Bibel oder der Koran oder sonst was sind wahr und wir müssen es nur verstehen.
Wie beim Templerorden. Also wenn Jesus noch,
bitte?
Wie beim Templerorden, glaube ich, da war das auch so.
Keine Ahnung, kann sein. Ja. Also oder beim Book of Mormon oder was auch immer. Also wenn Jesus über Wasser geht, wenn das da drin steht, dann ist er auch über Wasser gegangen. Hm. Müssen wir jetzt nur verstehen, wie das kommt. Und so funktioniert das. Das ist sehr, sehr interessant, weil gerade das Biologische zum Beispiel, da gibt es auch das Tierbuch, Barks Tierleben, das haben Kollegen gemacht, die auch Biologen sind, und haben das dann auch in das System eingeordnet, so wie man das halt auch auf der Erde machen würde. Ist auch eine Frage, ist das auf der Erde oder nicht? Es gibt ja sehr viele Dinge, die mit irdischen Dingen spielen und andere nicht, ne? Oder warum haben weibliche Entendarstellerinnen halt Schuhe an und männliche nicht? Und so.
Verrückt.
Und welche Materialien sind das? Die können ja platt gefahren werden von einer Walze zum Beispiel. Warum geht das? Weil das würde auf der Erde ja nicht gehen. Und vieles mehr. Also es ist für Leute, die sehr nerdig unterwegs sind und sich spezialisieren wollen und sehr, sehr tief so einen Hyperfokus bilden wollen, also ADHSler oder Innen oder Autisten, Autistinnen und so weiter, für die ist das großartig. Also das, da kannst du dein Leben mit verbringen. Also es sind auch schon mehrere Leute darüber gestorben, die einfach alt geworden sind darüber. Auch Leute übrigens, einer mit einer halbseitigen Lähmung, das war der Kartenmacher, der wollte dann, genau wie du das erzählt hast, der wollte auch nicht zu Hause hocken und rumharzen. Und der hat dann gesagt, okay, dann mache ich halt den Stadtplan, der halt ständig überarbeitet werden musste, weil irgendeiner noch was Neues entdeckt hat und so. Das ist Donaldismus. Und dann gibt es so Privatdonaldismus. Also ich war auch länger, ich war sogar Pressesprecher mal von der deutschen Organisation der nicht kommerziellen.
Mir wird jetzt gerade ein bisschen schwindelig. Nein, ja. War ein Scherz. Ich möchte mich aber einfach mal in deinem Kopf aufhalten.
Ja, gerne, kannst du ja gerne. Machst du ja gerade. Ich bin Privatier sozusagen. Also ich mache noch ein bisschen andere Sachen. Also ich statte Bibliotheken aus mit den Originalüberlieferungen. In der Kölner Stadtbibliothek steht meine Spende des Gesamtwerkes zum Beispiel unter Klassiker der Weltliteratur und darf auch nicht ausgeliehen werden, darf nur vor Ort gelesen werden. Und in der Bibliothek Preußischer Nationalbesitz in Berlin ist meine Gesamtsammlung der englischen Gladstone-Hefte, was ungewöhnlich ist für eine deutsche Bibliothek. Aber das machen sie neuerdings, weil es eben auch so ein Kulturgut ist. Also da, ich bin dann eher in der Verbreitung und Archivierung und sowas tätig. Okay.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei uns zu Gast war heute Marc Benecke, Dr. Marc Benecke, ein Mann mit sehr vielen Talenten, Hobbys und Interessen. Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns gewesen bist. Marie, möchtest du noch irgendwas sagen, Luis?
Ich bin gerade einfach nur von diesem Kurzausflug in dein Gehirn erschlagen worden.
Ja,
sehr sympathisch.
Ich glaube, das könnte uferlos hier werden.
Auf jeden Fall.
Okay, wir danken dir aber trotzdem ganz, ganz herzlich. Und nochmal viele liebe Grüße an Ines und Tina. Und vielen Dank für deine Bereitschaft.
Grüße zurück, sehr gerne.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao.